Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Er hat es nicht geplant, aber das neue Buch von Joe Schück passt in die Zeit. Der ZDF-Moderator hat sich intensiv um Ideen von Freundschaft gekümmert. Nackt im Hotel heißt sein Buch. Und er kombiniert darin Erzählung und Analyse. Er kombiniert Herz und Kopf.
Tatsächlich ist mir aufgefallen, als ich meinen Sachbuchtext verfasste, dass da etwas fehlt und dass in dem Fall des Themas Freundschaft etwas ganz Wesentliches fehlt, nämlich die emotionale Komponente, die man zwar journalistisch beschreiben kann und soziologisch analysieren kann, aber da fehlte eben dieser Wumms, der beim Thema Freundschaft eine wichtige Rolle spielt, und der geht nur über die Fiktion, weil die Fiktion diese Emotion bereitstellen kann, die der Sachbuchtext einfach nicht vermag.
Wo zwischen Herz und Kopf ist die Freundschaft denn zu Hause?
Also ich glaube, für die allermeisten Menschen, und das finde ich vollkommen legitim, ist die Freundschaft eben nicht ein Objekt des Journalismus oder der soziologischen Analyse, sondern sie ist einfach da. In dem Fall also sehr, sehr bauchlastig. Auf der einen Seite. Und wenn man sich dann aber auf der anderen Seite mal zwei Schritte zurückbegibt und sich anschaut, was bedeutet das denn gesellschaftlich, wenn viele Menschen diese haltstiftende und gleichzeitig freiheitlichen Gefühle erleben können in Freundschaften, dann macht das ja auch was mit einer Gesellschaft. Und das ist der Ausgangspunkt für die gesamte Analyse gewesen.
Inwieweit ist es aber auch ein Problem, dass dieser Begriff Freundschaft, also das Wort, für so vieles steht? Also das sind die ziemlich besten Freunde, das ist die platonische Liebesbeziehung, das ist aber auch die Freundschaft bei Facebook.
Das ist ein Teil des Buches. Ich erachte das auch als Problem. Das ist im Deutschen nochmal stärker. Es gibt in anderen Sprachen durchaus Varianten. Da spricht man zumindest mal über den Freund und den Friend und den Boyfriend zum Beispiel. Auch im Italienischen und im Französischen gibt es Unterscheidungen zwischen Ami und Copain. Ich würde mir wünschen, wir hätten im Deutschen eine größere Mannigfaltigkeit an freundschaftlichen Wörtern. Wir reden ja auch über die Völkerfreundschaft. Das wiederum ist etwas meiner Meinung nach ganz anderes. Also da ist eine gewisse Problematik. Man muss sehr viel umschreiben, ja.
Wann haben Sie angefangen, über Freundschaft nachzudenken? Und in welcher Hinsicht hat auch vielleicht die Tatsache eine Rolle gespielt, dass Sie als Fernsehmoderator ja eine gewisse Prominenz haben und dass vielleicht persönliche Kontakte angesichts dieser Prominenz ja auch schwieriger werden?
Nun bin ich nicht so prominent, dass das ein richtiges Problem ist, muss man ganz klar sagen. Ich habe aber tatsächlich auch über die Arbeit, weil ich einfach beruflich, genauso wie Sie, ständig mit Leuten in Kontakt komme und mit ihnen ganz viele spreche, gemerkt, als mir das selber ein persönliches Anliegen war, und dann habe ich auch über Freundschaften gesprochen, dass alle Menschen, mit denen ich spreche, also jetzt egal ob im beruflichen oder im privaten Kontext, jeder Mensch fängt sofort an mit einer eigenen Geschichte, hat sofort etwas zu erzählen, hat eine Erinnerung, denkt an Sandkasten, denkt an Nachbarschaften, denkt jeder. Ich habe gemerkt, das ist so ein wahnsinniges Thema, was alle betrifft. Und ich wurde immer mehr bestärkt darin, mir darüber ein bisschen mehr Gedanken zu machen.
Merken Sie vielleicht auch, dass Menschen eher mit Ihnen befreundet sein wollen, als Sie mit denen?
Naja, das ist, was Aristoteles vielleicht die Nutzenfreundschaft nennt. Das gibt es, da kann man sich auch nicht von frei machen. Und natürlich ist mir vollkommen klar, dass ich gewisse Freundschaftsavancen habe, weil ich zufällig der Mann vom Fernsehen bin, von dem man vielleicht am Ende noch was will. So läuft es immer. Ich finde, man kann, wenn man sich das bewusst macht, kann man damit auch gut umgehen. Aber ich glaube, meine wirklich engen Freunde, und das kann man ja relativ gut unterscheiden, die wollen gar nichts von mir.
Wollen nichts von Ihnen.
Naja, im besten Falle ist das eine bedingungslose Freundschaft. Das ist ja für mich ein wesentliches Merkmal, bedingungslose Großzügigkeit. Das heißt, es könnte theoretisch zumindest auch eine Freundschaft bestehen, wo einer immer nur gibt und der andere immer nur nimmt.
Ist das zwischen den beiden okay?
Genau. Und wenn man das Gefühl hat, im eigenen Freundeskreis überwiegen diese Art Freundschaften und nicht die Zweck- und Nutzenfreundschaft, dann ist schon sehr viel gewonnen.
Was hat Alter mit Freundschaft zu tun?
Also da gibt es verschiedene Komponenten. Ich habe den starken Eindruck, dass sich der Begriff der Freundschaft über die Jahre und Jahrzehnte stark verändert hat, dass zum Beispiel meine Vatergeneration oder meine Muttergeneration einen anderen Zugang zur Freundschaft hat. Ich habe ein langes Gespräch mit meinem Vater auch geführt, der gesagt hat, er finde das faszinierend, dass ich so viele Freunde noch aus den verschiedenen Lebensepochen mitgenommen habe. Aus dem Sandkasten, aus der Schule, Studium, Job, nächster Job. Das ist tatsächlich bei mir so und bei ihm ist es nicht so. Ich glaube, das lag unter anderem daran, dass Nachkriegszeiten zwar freundschaftliche Verbindungen nötig waren, aber man sich dann doch sehr schnell auf die bürgerliche Kernfamilie konzentriert hat. Und freundschaftliche Bande, übrigens gerade bei Männern, die hatten immer den Verdacht, oh, vielleicht ist da ja auch was Homosexuelles mit im Spiel, also lässt man das lieber. Und das hat sich so radikal geändert, dass Männer wie Frauen heute viel freier auch mit Freundschaften umgehen können.
Freundschaft ist Heimat, sagen Sie. Sie gibt uns Halt in einer Welt, die sich immer schneller verändert. Jetzt sollen wir ja gerade zur Zeit möglichst alle sozialen Kontakte vermeiden. Was macht das mit uns?
Nun bin ich ja kein Prophet. Ich glaube, das ist schon eine Problematik, mit der wir gerade umgehen müssen. Aber es gibt ja auch dieses schöne Bonmot, es ist keine bessere Zeit, als jetzt gemeinsam allein zu sein. Ich finde, obwohl ich daraufhin natürlich gar nicht spekuliert habe, dass das Thema Solidarität und freundschaftliche Netzwerke, das sehen wir jetzt gerade, spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil wir unsere Alten schützen müssen, weil wir Nachbarn mitversorgen müssen, wenn sie zum Beispiel in Quarantäne sind. Und gerade jetzt merken wir, wer ein freundschaftliches Netzwerk hat, der fällt nicht so tief. Wenn jetzt jemand ganz alleine ist, das wünsche ich niemandem, dann hat er mutmaßlich mehr Probleme, allein schon des kommunikativen Austausches, was machen wir jetzt, wie geht's dir und so weiter, als diejenigen, die ein breites freundschaftliches Netzwerk haben. Deswegen ist die jetzige Zeit eigentlich ein Plädoyer für mein Buch.
Wie könnte eine Aufwertung der Freundschaft aussehen, die auch staatlich gefördert wird?
Ja, das ist so ein Thema, da diskutiere ich jetzt schon viel mit den ersten LeserInnen. Ich habe ein Kapitel Freundschaftsministerium genannt. Dazu muss man wissen, dass ich nach meiner Lesart ist Familie und auch die Liebe nur eine Teilmenge von Freundschaft. Und ich habe mich gefragt, wenn wir ein Familienministerium haben, was vollkommen zu Recht Familien und Kinder und diese Bande auch finanziell und staatlich fördert, wir aber gleichzeitig wissen, dass diese Kernfamilie, die wir seit hier 2-3 Jahrhunderten kennen, gerade am Auseinanderbrechen ist, dass Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien und alle möglichen anderen Spielarten von Beziehungsformen viel mehr an die Tagesordnung kommen und Single-Haushalte, dann müssen wir uns ja aus gesellschaftlichen Gründen eigentlich darauf einigen, dass wir auch andere, also nicht familiäre Bande, auch staatlich fördern können. Zum Beispiel die Frage, wenn ich mit meinen Freunden zusammenwohnen will, das wollen ja ganz viele irgendwann oder haben zumindest diesen Traum, fände ich es schön, wenn wir eine staatliche Stelle hätten, wo man anrufen kann. Was muss ich machen? Wo gibt es Förderung? Wie kann ich gemeinschaftlich wohnen, bauen, leben?
Wenn Freundschaft den sozialen Kitt in der Gesellschaft ausmacht, finden Sie diesen Kitt gerade eher besonders geschmeidig oder eher besonders bröckelig?
Also ich glaube, gerade weil die Analyse wohl stimmen mag, dass die Gesellschaft sich immer mehr fragmentiert. Gerade deswegen plädiere ich dafür, dass wir Freundschaft auf der gesellschaftlichen Prioritätenliste ganz nach oben setzen. Momentan steht da immer noch bei vielen seltsam will ich gar nicht sagen. Ich habe ja nichts gegen die Liebe, aber so ein romantischer Wunsch von Liebe und die Suche nach der ewigen Liebe, die ein Leben lang halten muss. Das ist mehrfach, das bin ich ja nicht der Erste, das ist mehrfach bewiesen, einfach nicht wahrscheinlich, dass die Liebe da oben hingehört, sondern die Freundschaft eben doch. Und ich glaube, allein schon das drüber nachdenken, wen habe ich, wo muss ich hin und was kann das vielleicht auch staatlich bedeuten, ist jetzt gerade in dieser fragmentierten Gesellschaft viel wichtiger, als den 17. Liebesfilm sich anzuschauen.
Was braucht es, damit Freundschaften wachsen und gedeihen?
Interessanterweise ist es viel unromantischer, als man erstmal glauben könnte, denn am Anfang einer Freundschaft steht der Zufall. Das heißt, wenn ich jemandem nicht begegne, klingt banal, aber so ist es, dann kann ich auch nicht mit ihm befreundet sein oder ihr. Und je häufiger, das sagen die Psychologen und Soziologen, je häufiger wir Menschen begegnen, unabhängig davon, ob wir mit ihnen Kontakt haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir mit ihnen auch eine Beziehung oder eine Freundschaft eingehen. Das heißt, das sind alles sehr technische, soziologische Abläufe, die da vorangehen, bevor wir sagen, jetzt bin ich mit jemandem befreundet. Es gibt ein nettes Experiment, wo man in einer amerikanischen Uni herausfinden wollte, warum haben manche Leute viele Freunde und andere gar keine Freunde. Und nach wirklich langem Research und vielen Studien hat man festgestellt, derjenige im Erdgeschoss, der neben dem Briefkasten wohnt, hat die meisten und engsten Freunde, weil irgendwann alle mal bei ihm vor der Haustür vorbei mussten. Das heißt, er trifft einfach mehr Menschen.
Joe Schück und sein Buch Nackt im Hotel. Rund 250 Seiten sind bei DTV erschienen, kosten so um die 15 Euro. Und nicht irritieren lassen, wenn Sie den Buchtitel googeln. Sie stoßen dann wahrscheinlich zunächst auf 10 empfehlenswerte FKK-Hotels in aller Welt.